Das neunte Gebot sagt die Wahrheit. Wir haben schon acht Gebote gehabt in unserer Reihe über die zehn Gebote. Und wir sind jetzt so, kann man sagen, auf der Zielgeraden. Das Ende ist nicht mehr weit. Heute kommt das vorletzte, das neunte Gebot. In zwei Wochen dann das zehnte. Und damit ist die Reihe abgeschlossen. Wir haben gesehen, dass jedes dieser Gebote auch heute noch sehr, sehr aktuell ist. Also Moses nicht abgehakt, der ist schon noch da, aber die Gnade und die Wahrheit, die ist dazugekommen. Grundlegende Werte werden durch die Gebote beschützt. Werte, die es auch heute noch gibt und die wichtig sind für uns. Also die Gebote sind nicht einfach so willkürlich da, sie sind nicht da, um uns zu testen, sie sind nicht da, um uns zu ärgern. Sie sind nicht da, um uns zu dressieren. Es geht um Werte. Es geht um unsere Beziehung zu Gott, unserem Erlöser. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Familie, um unseren Besitz und die Zukunft. Wie wär's mit einem kleinen Quiz zum Thema Gebote? Ich bin mal gespannt. Ist ja ganz gut zum Aufwachen morgens. Die Sonne hat schon ihres getan, dass wir aufwachen. Jetzt kommt noch ein Quiz. Quiz zum Einstieg. Welche Aussage findet sich nicht in der Bibel? Ich lese sie vor. Erstens, du sollst nicht anziehen ein Kleid, das aus Wolle und Leinen zugleich gemacht ist. Zweitens, du sollst nicht lügen. Drittens, du sollst nicht morden. Viertens, du sollst nicht die Ehe brechen. Fünftens, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. So, welche von diesen Geboten findet sich nicht in der Bibel? Insgesamt überhaupt so in der Bibel. Sind alle in der Bibel? Nach dem Wortlaut, das zweite nicht. Das zweite nicht. Alle anderen sind in der Bibel. Das erste steht in 5. Mose 22, Vers 11. Das zweite, wie gesagt, nicht. Das dritte, 2. Mose 20, Vers 13, haben wir schon gehabt, zu den zehn Geboten. Das vierte, auch unter den zehn Geboten zu finden. Und das letzte steht in 3. Mose 18, Vers 22. Also biblisch. Viele denken, dass das zweite eins der zehn Gebote ist. Das ist aber nicht so. Also haben mir schon einige gesagt, wieso in der Bibel steht doch, oder in zehn Geboten steht, du sollst nicht lügen. Nein, steht nicht in den zehn Geboten. Aha. Das heißt, es ist falsch deutlich. Was?
Falsch deutlich sagen, es ist lügen.
Das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Das ist das neunte Gebot. Ist das ein Unterschied? Kein Unterschied? So, nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, sowieso die beste Übersetzung, also die im Deutschen jedenfalls die beste Übersetzung, weil wortgetreueste. Das ist nicht etwas völlig anderes. Nicht etwas ganz anderes. Aber es ist auch nicht dasselbe. Es sind einige ganz, ganz große Unterschiede da. Du sollst nicht lügen, das ist eine allgemeine Aussage, ganz allgemein, sie gilt überall, wo jemand redet, unter allen Umständen, prinzipiell, sag immer die Wahrheit. Ein Prinzip wird geschützt, das der Richtigkeit, was man sagt, muss richtig sein. Das neunte Gebot bezieht sich erstmal nur, ja, da ist vom Zeugen die Rede, wo kommen Zeugen drin vor, also Zeugnis, wie in der Luther-Übersetzung, soll es nicht falsch Zeugnis, es kommt auch in der Schule vor, ist klar. Aber Zeuge kommt so normalerweise eigentlich nur vor Gericht vor. Ein Zeuge ist einer, der vor Gericht eine Aussage macht. Das heißt also, das neunte Gebot schützt nicht die Richtigkeit, sondern den Nächsten. Der Nächste wird geschützt. Genauer gesagt, sein Recht wird geschützt, dass es nicht verdreht wird durch eine falsche Zeugenaussage. Welchen Wert schützt das neunte Gebot? Das neunte Gebot schützt das Recht meines Mitmenschen Es schützt sein Leben. Es kann auch manchmal bei einer Zeugenaussage ums Leben gehen, wenn also es irgendwo eine Todesstrafe auch gibt. Es schützt seinen Besitz, seine Freiheit, vor allen Dingen aber auch seine Ehre. Wenn eine unwahre Aussage über jemanden kursiert, dann ist das bitter. Das ist schwierig. Es schützt das alles, besonders da, wo es ganz besonders bedroht ist, vor Gericht. Deswegen haben wir ja so einen Horror, wenn wir einen Brief kriegen, wo uns mit dem Rechtsanwalt gedroht wird. Also das gefällt mir gar nicht, wenn ich so einen Brief kriege, weil ich mir schon gleich vorstelle, es geht vor Gericht und dann bist du diesen Leuten vollkommen ausgeliefert und die können eigentlich fast mit dir machen, was sie wollen. Gerichte sind natürlich sehr wichtig. Sie sollen einen Unrechtszustand beseitigen und das Recht wiederherstellen. Wir brauchen sowas. Und damit das gelingt, müssen sich auch alle an die Wahrheit halten. Denn sonst wird das Unrecht zementiert und tritt seine Herrschaft an. Alle müssen sich an die Wahrheit halten. Der Kläger muss sich an die Wahrheit halten. Der Richter natürlich auch. Der Angeklagte und der Zeuge sowieso. Eine Falschaussage vor Gericht kann so schlimm sein wie ein Mord oder wie ein Raubüberfall. Nur mit dem Unterschied, dass sich der Täter die Hände nicht schmutzig macht. Es klebt kein Blut an seinen Fingern. Jedenfalls kann man das Blut nicht sehen. Ich bin sicher, als noch die Todesstrafe in Deutschland galt, gab es viele Morde im Namen des Gesetzes. Ich möchte nicht wissen, wie viele gehängt worden sind, weil eben gegen das 9. Gebot verstoßen wurde. Hexenverfolgungen sind ein berüchtigtes Beispiel dafür. Sicher sind die allermeisten, die als Hexen auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, einfach nur denunziert worden. Nicht lügen ist also ein gutes Prinzip, das bringen wir auch den Kindern bei, Wahrhaftigkeit. Aber es ist nicht in erster Linie das Thema des 9. Gebotes. Hier geht es noch um ein bisschen was anderes. Das Thema des 9. Gebots ist der Schutz des Mitmenschen vor Falschaussagen. Wo gilt das 9. Gebot? Klar, haben wir schon gesagt, vor Gericht. Die Gerichtssituation ist ganz besonders im Brennpunkt hier, wie so in der Mitte einer Zielscheibe. Das, also da sind 10 Punkte, da ist ganz besonders darauf gemünzt, weil nirgends das Recht des Menschen so bedroht ist wie vor Gericht. Und dann aber auch überhaupt im Alltag, da wo Menschen zusammenkommen. Hier zum Beispiel, hier im Gottesdienst. Überall da, wo Menschen zusammenkommen und übereinander reden. Überall, wo Menschen zusammenkommen, reden sie auch übereinander. Machen wir uns nichts vor. Je näher wir zusammenhocken, je mehr wir miteinander zu tun haben, umso mehr bedrohen sie sich gegenseitig durch das, was sie übereinander denken oder reden. Ist doch so, oder? Wie schnell ist jemand erledigt, weil irgendwas über ihn kursiert und gesagt wird? In der Familie, im Geschäft, unter Nachbarn oder im Verein oder auch in der Gemeinde. Nehmen wir uns da gar nicht raus. Im Gegenteil. Gleich im Anschluss an den Gottesdienst geht es schon los, beim Kaffee. Oder vielleicht sogar hier, wenn irgendwo getuschelt wird. Möglich. Oder noch vorher. Die Gerichtssituation wird im 9. Gebot exemplarisch aufgenommen. Also das ist ein Exempel, ein Beispiel. Aber es ist das Paradebeispiel für etwas, was viel, viel mehr Bereiche unseres Lebens einnimmt. Immer wenn der Mensch zum Menschen kommt, ist auch ein klein wenig Gericht dabei. Also werde ich in der Predigt natürlich nicht so sehr über das Gericht eingehen, weil wir nicht so viel klagen und nicht so viel als Zeugen vor Gericht stehen. Und eigentlich wissen wir ja auch, wir kriegen wahnsinnige Schwierigkeiten, wenn wir eine falsche Aussage machen vor Gericht und es wird dann aufgedeckt. Also geht es hier hauptsächlich um die ganz alltäglichen Situationen. Die meisten Gespräche, die wir führen, befassen sich mit anderen Menschen. Im Alter wird es ein bisschen anders. Da spielen die Krankheiten eine Rolle. Aber sonst? Oder glaubt ihr etwa, dass man nicht über euch redet? Man redet über euch. Seid dessen ganz gewiss. Ist das nicht unheimlich? Das ist, was viele davon abhält, eine öffentliche Funktion anzunehmen, sagen wir mal in der Gemeinde. Der Gedanke, oh, da stehe ich im Vordergrund und dann sehen mich viele, nehmen mich wahr, oh, und dann reden die über mich. Furchtbar. Ganz ehrlich, das war einer der Argumente, die mich davon zunächst mal abgehalten haben, Pastor werden zu wollen. Diese Vorstellung, ja Mensch, da hältst du da eine Predigt, ne? Und mittags, so beim Braten, da wirst du geschlachtet. Ja, kann doch sein, ja. Es geht um eure Ehre. Und es kann euren Ruf schädigen, wenn man über euch etwas aussagt, vor allen Dingen etwas Falsches aussagt. Das 9. Gebot verbietet es, wenn wir etwas gegen den Nächsten reden. Also kein falsches Zeugnis sagen, wider deinen Nächsten, gegen deinen Nächsten, in feindlicher Absicht. Gott schützt deine soziale Ehre und er schützt die soziale Ehre von all den Leuten, die du kennst und über die du redest. Gott ist gegen Lästern und Klatsch. Ich muss zugeben, ich war kein Fan des kleinen Katechismus in den 70er Jahren, weil ich ein Konfirmand war und all diese Dinge auswendig lernen musste. Aber jetzt so bei der Vorbereitung der Reihe über die 10 Gebote habe ich festgestellt, dass dieser Mann vor fast 500 Jahren viel, viel sehr Gutes und sehr Nützliches über die 10 Gebote geschrieben hat. Und deswegen soll Martin Luther hier auch ein bisschen wieder aufleben und seine Erklärung zu den 10 Geboten eine Rolle spielen. Er schrieb als Erklärung für das 9. Gebot, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, eigentlich hat er geschrieben, fälschlich belügen, das ist geglättet worden später, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Das ist seine Erklärung. Ist das nicht toll? Und er hat geschrieben, ihr lieben Christen, ihr habt eine ganz tolle Aufgabe, ein Amt. Er hat ja auch gesagt, Gott lobe ist unser Amt, das ist eine Sache, eine andere Sache. Ihr seid der Schanddeckel eures Nächsten. Das ist toll, ne? Also vielleicht übersetzt mal die Ulla für den Bill, was Schanddeckel bedeutet in Englisch. Ich weiß das nicht, was es auf Englisch heißt.
Was ist das überhaupt?
Ja, was ist das? Also besteht aus zwei Teilen, ne? Schande und Deckel. Und Schande hat ja jeder. Jeder hat Schande. Und der Deckel ist der das, was auf der Schande drauf liegt, dass man die Schande nicht sehen kann. Also sollen wir die Schande des Nächsten nicht rauskehren, sondern zudecken. Das ist unsere Aufgabe. Okay? Ich möchte an dieser Erklärung entlang gehen wie an einem Handlauf. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen. Oder fälschlich belügen. Habe ich übrigens für überflüssig gehalten, fälschlich, als ich es auswendig lernen musste. Damals, aber heute denke ich, es hat seine Funktion. Lüge ist, wenn ich die Wahrheit aus egoistischen Gründen verdrehe oder teilweise oder ganz verschweige. Aus egoistischen Gründen. Lüge bedeutet, ob das wahr ist, mag wahr sein, was ich sage, aber ob das wahr ist, was ich sage, das ist nicht so wichtig, als ob mir das nützt, was ich sage. Das ist das, wenn wir fälschlich lügen. Die Wahrheit ist nicht so wichtig als der Tatbestand, ob mir das nützt, ob mir das was bringt. Wenn wir hier als Gemeinschaft zusammenleben, dann ist unausgesprochen klar, wir leben zusammen, weil wir es gut miteinander meinen. Wir möchten einander Gutes tun, gut zueinander sein. Das ist unausgesprochen die Botschaft, wenn wir Sonntag zusammenkommen. Sonntag für Sonntag und überhaupt auch unter der Woche, wenn wir uns begegnen auf der Straße. Wir haben immer Gutes miteinander im Sinn. Das ist die Botschaft, die keiner ausspricht. Oder nur ganz selten. Aber die doch immer klar ist. In diesem Geist reden wir miteinander und reden übereinander. Aber wenn wir es nicht mehr gut miteinander meinen, da werden wir schon falsch. Obwohl technisch gesehen möglicherweise richtig ist, was wir sagen. Dann sind wir schon falsch. Dann haben wir schon mit diesem Gebot zu tun. Es ist ein beliebtes Spiel bei Geschäftsverhandlungen oder Beratungen. Die Teilnehmer sagen nicht offen, was sie eigentlich anpeilen und zielen, was sie beabsichtigen. Sie gehen taktisch vor. Persönliche Ziele werden verheimlicht. Vorgeblich geht es um das Allgemeinwohl oder um den Nutzen des Partners. In Wirklichkeit haben sie eigene Ziele. Der Engländer sagt, jemand hat eine Hidden Agenda, eine heimliche Tagesordnung, ein heimliches Ziel, eine verborgene Absicht. Und wenn wir so etwas spüren, dann werden wir natürlich mit der Zeit argwöhnisch. Irgendwann geht uns das auf. Mensch, also muss man aufpassen bei dem, wenn man mit dem redet. Pass auf, krieg erstmal raus, was der eigentlich will. Klare Kommunikation ist die beste Methode. Ein falscher Zeuge, das ist nicht nur eine Aussage, die falsch ist, sondern er selber ist falsch. Manchmal sind Menschen falsch. Hauptsächlich geht es darum, um falsche Menschen. So wie die Eisdecke auf dem Wiesensee falsch war am Silvestermorgen, als das Ehepaar entlang spazierte. Nee, es war nicht das Ehepaar, war nur die Frau. Sie sah das Eis und sie dachte, das ist eine Einladung zum Drauflaufen. Die sieht so dick und so solide aus und sie ging übers Eis bis in die Mitte, wo sie dann einbrach. Das Eis war falsch. Manchmal sind Menschen auch so, wie eine falsche Eisdecke. Vorsicht, Vorsicht, falsche Zeugen. Es ist schrecklich, in die Hände der Menschen zu fallen. Achtung, Sonderfall. Auch mit der Wahrhaftigkeit, mit der Richtigkeit kann man lügen, also dem Nächsten Schaden zufügen. Das passiert sehr oft in Unrechtssystemen. Auch mit der Wahrhaftigkeit kann man lügen. Man kann dem Nächsten Schaden zufügen. Es könnte sein, dass die Umstände sich auch für uns einmal ändern und dass wir vielleicht auch mal in so eine Situation geraten, dass eine richtige Aussage einen gewaltigen Schaden bringen könnte für unsere Mitmenschen. Es ist gut, wenn man vorbereitet ist. Im Dritten Reich war das sogar sehr oft so. Egal, was die Konsequenzen sind, man muss immer ehrlich sein. Du sollst nicht lügen. Das ist eine Tugend, die besonders im deutschen Bereich sehr, sehr hoch gehalten wurde, vor allen Dingen auch gefördert durch einen namhaften Philosophen namens Immanuel Kant aus Königsberg, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Der hat dieses Prinzip der Wahrhaftigkeit oder Prinzip der Richtigkeit erfunden und vertreten. Folgende konstruierte Geschichte verdeutlicht, was Immanuel Kant gemeint hat. Sie ist von ihm selber. Soll man einem Mörder, der uns fragt, ob unser von ihm verfolgter Freund sich nicht in unser Haus geflüchtet, ehrlicherweise mit Ja antworten? So hat er gesagt. Hat er mit beantwortet. Ja, so soll man handeln. Auch wenn ein Mörder kommt und wir haben sein Opfer versteckt, sollen wir, wenn er fragt, wahrheitsgemäß antworten. Weil die Wahrheit, das ist das Höchste. Hier geht es nicht um Wahrheit. Hier geht es um Richtigkeit. Und das ist was ganz anderes. Das ist Beihilfe zum Mord. Als Student habe ich in einem Studentenwohnheim für kurze Zeit gewohnt und man erzählte mir die Geschichte der früheren Besitzerin, eine Witwe. In Dänemark war das, in Kopenhagen. Und im Jahr 1944 hatte sie Juden versteckt in ihrem Haus. Es klopfte an der Tür, ziemlich brutal. Es waren deutsche Soldaten, sie traten ein. Und sie wollten von ihr wissen, ob sie hier Juden versteckt hätte. Sollte sie wahrheitsgemäß antworten? Sie hat wahrheitsgemäß geantwortet. Sie hat gesagt, mein Erlöser war Jude. Und die Deutschen sind unverrichteter Dinge abgezogen. Sie hätte meinetwegen auch lügen können. Aber es wäre keine Lüge gewesen, sondern es wäre im eigentlichen Sinn die Wahrheit gewesen. Denn natürlich, dieses Kommando hatte gar nicht das Recht von ihr zu fragen, ob sie Juden versteckt hätte. Sie waren ja Mörder. Im Kampf mit einem ungerechten System, einem System der Lüge, kann es manchmal keinen anderen Weg geben, als die Unwahrheit zu sagen. Bonhoeffer, der Widerstandskämpfer und Theologe im Zweiten Weltkrieg, hat sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Wer gelogen hat, hat im Dritten Reich oft Menschenleben gerettet. Das ist ein Sonderfall. Wer Böses im Sinn hat, hat kein Recht auf eine wahrheitsgemäße Antwort. Jesus hat auch nicht jede Frage beantwortet. Er hat geschwiegen. Bei seinem Verhör hat er geschwiegen, als man ihn fragte, bist du der Sohn Gottes? Luthers Erklärung wieder, ein falscher Zeuge. Wieder den nächsten war ein Bauer in unserem Dorf. Auch er lebte im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich. Und der Bäcker hatte einen politischen Witz erzählt, öffentlich, beim Verkauf. Der Bauer zeigte ihn an, wobei er die reine Wahrheit sagte. Er hat nichts gelogen. Und der Bäcker wanderte ins KZ. Für diese wahrheitsgemäße Aussage wurde dem Bauer Ende der 40er Jahre dann der Wiedereintritt in die Kirche verwehrt. Der Pastor sagt ihm, du kannst erst dann wieder in die Kirche eintreten, wenn du vorher zur Witwe gegangen bist und bei ihr Abbitte geleistet hast, obwohl er eine wahre Aussage gemacht hat. In Wirklichkeit hat er seinen Nachbarn verraten. Verrat. Verraten, enthüllen, aufdecken, das sind ein und dasselbe Wort im Hebräischen. Es ist Verrat, wenn man einfach so die Schwächen oder Verfehlungen ausposaunt, auch wenn es wahr ist, was man sagt. Wir leben in einer Informationsgesellschaft und wir glauben, wir haben das Recht, über alles Bescheid zu wissen. Haben wir das Recht? Muss es alles in den Magazinen und in der Zeitung stehen, was es so gibt? Ist es okay, unkritisch und begierig, alles zu schlucken, was einem präsentiert wird und alles zu glauben, was irgendwo gedruckt steht? Prinz Klaus, also nicht ich, sondern der aus Holland, der wurde einmal von einem Journalisten gefragt, hielten Sie es für sinnvoll, wenn die Monarchie in Deutschland wieder eingeführt werden würde? Da hat er gesagt, da müssen Sie erstmal einen finden, der bereit ist, König von Deutschland abzugeben. Verleumden oder seinen Ruf verderben, das ist die dritte Sache. Die Ehre gehört zu unserem Leben dazu. Unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist Artikel 1. Sag mir, wie wir voneinander reden und denken, und ich sag dir, wie unsere Gemeinschaft ist. Als Gemeinde Jesu haben wir einen Auftrag zu echter Gemeinschaft. Verleumden, Klatsch und Tratsch, negatives Gerede hinter dem Rücken der Betroffenen. Es ist die am meisten verbreitete Form der Sünde gegen das 9. Gebot. Insofern hat die Predigt hier einen gewissen Höhepunkt erreicht. Denn in diesem Moment weiß ich, dass sich ziemlich viele Leute angesprochen fühlen. Ich auch. Es ist nicht gerade mutig. In anderen Gesellschaften mag man Meinungsverschiedenheiten mit den Fäusten austragen und wir halten das für unreif. Aber sind wir reifer? Ich glaube nicht. Böser Leumund, den Ruf verderben, das ist nochmal eine verschärfte Form. Der gute Ruf wird bewusst durch den Kakao gezogen. Martin Luther dazu? Nee, falsche Überleitung. Nicht Martin Luther dazu, den habe ich mal rausgenommen. Klatsch und Tratsch zerstören ganze Gemeinschaften. Was Rauchen für den Körper ist, ist Klatsch und Tratsch für die Gemeinde. Misstrauen entsteht. Und wenn Misstrauen entsteht, dann entstehen auch Trennungen, unsichtbare Mauern. Ein Grauschleier liegt auf der Gemeinschaft. Die kommen zwar zusammen, aber irgendwie komisch, seltsam. So gibt es Gemeinschaften, in denen prinzipiell nicht über Personen geredet wird, wenn sie nicht da sind. Ich habe es von dir gehört, Hanna, dass es so eine Gemeinschaft gibt. Brüderhof, glaube ich, in Bruderhof, ja. Da wird nicht über Menschen geredet, die gerade nicht da sind. Die haben nicht viel miteinander zu reden, glaube ich. Ja, vielleicht reden die mehr über die Krankheiten, kann sein. Ich halte es fast nicht für möglich. Ich halte es für sehr extrem. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. In einer anderen Gemeinde, in der Saddleback-Gemeinde, mit die von dem Pastor Rick Warren, wird sehr klar darüber gesprochen, was die Gemeinde von was die Mitglieder, die neuen Mitglieder von der Gemeinde erwarten dürfen, aber auch was die Gemeinde von den neuen Mitgliedern erwartet. Es gibt eine Mitgliedschaftsvereinbarung. Wir haben sie auch schon mit neuen Täuflingen hier besprochen und es wurde auch schon so eine Vereinbarung getroffen. Und in dieser Mitgliedschaftsvereinbarung findet sich folgende Aussage. Ich werde die Einheit meiner Gemeinde schützen, indem ich Lästern und Klatsch ablehne. Eine Aussage hier aus dieser Mitgliedschaftsvereinbarung. Aus gutem Grund. Lästern und Klatsch sind nicht nur lieblos, sie zerstören auch das große Ganze. Es ist bestandgefährdend für die Gemeinde. Man hat also das 9. Gebot ganz besonders herausgegriffen, ausgewählt, weil Mord ja nicht so viel passiert in der Gemeinde, und hat das in die Mitgliedschaftsvereinbarung hineingesetzt. Eine wirklich gute Idee. Und jetzt kommen wir auf die rechte Seite, die positive Seite von der Erklärung von Martin Luther. Wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Was kann man gegen Lästern und Klatsch tun? Ihr sollt es ablehnen. Gut. Okay, wie lehnt man es ab? Ich würde es für eine gute Sache halten, wenn der allererste Schritt darin besteht, dass ich zugebe, ja, ich bin ein falscher Zeuge gewesen. Ich habe schon gegen Leute gelästert und etwas Verkehrtes gesagt. Ich brauche Vergebung. Vor dem Abendmahl wäre es eine gute Sache, sich einmal so ganz, ganz groß die Zahl 9 so vor Augen zu malen und sich zu überlegen, habe ich da nicht irgendetwas noch mir von der Seele zu reden, was mit dem 9. Gebot zu tun hat. Zweitens prüfen wir unsere Einstellung, mit der wir in der Gemeinschaft der Kinder Gottes sind. Bin ich da, um meinen Nächsten zu dienen, oder verfolge ich eigene egoistische Ziele? Möchte ich mich vielleicht vor dem dunklen Hintergrund der Schwächen meines Nächsten in ein helleres Licht stellen, indem ich negativ über ihn rede, bevor sich mein Reden ändert? Das ist klar, muss ich meine Einstellung zur Gemeinschaft ändern. Und schließlich auch Luthers Punkte, die nach 500 Jahren immer noch gut sind. Und da fällt mir die Jahreslosung so total stark ein. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also nicht einen Knoten auf die Zunge machen, dass ja nichts mehr Böses irgendwie rauskommt hier aus dem Mund, sondern dem Negativen etwas Positives entgegensetzen hier. Erstens ihn entschuldigen, wo wirklich etwas zu entschuldigen ist. Das würden wir doch auch sicher gut finden, wenn andere uns entschuldigen würden. Zweitens, nicht das Schlechte, sondern das Gute reden. Es gibt immer auch etwas Gutes, was man über unseren Nächsten sagen könnte. Wäre doch schade, wenn das einfach so untergeht. Das hat Gott doch auch in ihn hineingelegt. Und drittens, alles zum Besten kehren. Manchmal wird nicht das, was einer tut oder sagt, bemängelt. Das mag ja alles ganz gut und okay sein. Aber man vermutet eine negative Motivation dahinter. Und das wird dann ganz groß rausgekehrt. Der tut das doch nur, weil. Der macht das doch nur, um sich darzustellen. Was weiß ich. Wie kommen wir dazu? Können wir in sein Herz schauen? Zum Besten kehren heißt im Zweifelsfall die beste Motivation zu vermuten. Ich schließe die Predigt ab, indem ich sage, wer seinen Nächsten liebt, kann gar nicht als falscher Zeuge gegen ihn auftreten. Gottes Gnade, die geworden ist durch Jesus, seine Gnade triumphiert über unseren Egoismus. Erbitten wir doch seine Gnade in unserem Leben. Amen.